Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Eckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute werfen wir einen Blick auf die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland, Europa und den USA und auf die Dynamik an den Rohstoffmärkten. Was bewegt die Märkte? Welche Risiken zeichnen sich ab? Und wo liegt vielleicht auch die alte Chance? Das dir wir heute mit spannenden Fragen und fundierten Antworten von Dr. Ulrich Stephan. Ja, Uli, lass heute was ganz anderes machen. Wir starten heute mal mit Deutschland. Die Bundesregierung plant eine umfassende Reform der Schuldenbremse. Über 800 Milliarden Euro sollen bis 2029 in Verteidigung und Infrastruktur fließen. Gleichzeitig hat DB Research die Wachstumsprognosen für 2025 leicht angehoben. Wie bewertest du den aktuellen finanzpolitischen Kurs und ist das für dich ein riskanter Tabubruch eventuell?
Ich bin nicht sicher, ob der Ansatz, die Schuldenbremse zu ändern, wirklich der Tabubruch ist. Die Schuldenbremse ist ja kritisiert worden, nicht nur von linksorientierten Parteien, sondern auch vom Sachverständigenrat. Hätten wir sie so oder würden sie so beibehalten, wie sie aufgesetzt war, würden die Schulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt deutlich nach unten gehen in den nächsten Jahren. Also insofern ist es strukturell wahrscheinlich richtig, hier anzusetzen und ein paar Änderungen vorzunehmen. Die Frage war davor, ob man diese Sondervermögen und so weiter hätte in dieser Form machen müssen. Aber eine Änderung grundsätzlich der Schuldenbremse, so dass etwas mehr Spielraum vorhanden ist für Investitionen, das kann schon Sinn ergeben. Dann ist eben immer die Frage natürlich, was macht man mit dem Geld? Geld alleine ist es auch nicht. Wir müssen Menschen dann haben, die die Projekte auch umsetzen können. Wir müssen die Genehmigungen dafür kriegen und so weiter und so fort. Also wir bleiben bei der alten Diskussion, dass Schulden an sich nichts Schlimmes sind, wenn man das Geld vernünftig einsetzt und investiert. Und dazu braucht es eben nicht nur Geld, sondern auch noch ein paar andere Voraussetzungen, die bisher aus meiner Sicht leider noch zu wenig erfüllt sind, beziehungsweise wo zu wenig dran gearbeitet wird.
Wie kommen deine Kollegen eigentlich von DB Research darauf, die Prognosen für 2025 jetzt in Deutschland nach oben etwas anzupassen? Weil du hast ja schon gesagt, Geld muss erstmal investiert werden. Wir reden über die Schuldenbremse eventuell. Wir reden über 800 Milliarden in der Zukunft. Auch das Sondervermögen, das du angesprochen hast, ist ja noch nicht jetzt wirklich, dass das Geld so in dermaßen wie in Verteidigung, Infrastruktur heute reinfließt. Trotzdem leichte Erholung der Konjunktur erwartet von deinen Kollegen. Woran liegt das?
Ja, weil das Geld natürlich schon konjunkturell helfen wird. Die Frage ist, ob es langfristig und nachhaltig ist. Wenn wir es nur konsumieren, dann brennen wir ein konjunkturelles Feuerwerk ab, ohne dass wir eben das Potenzialwachstum nach oben geschoben haben. Das haben wir ja schon mehrfach diskutiert. Dazu braucht es eben diese Reformansätze. Aber Wachstum wird es auf jeden Fall bringen. Und dazu kommt eben, dass das erste Halbjahr in Deutschland doch relativ gut ausgefallen ist, zumindest besser als zunächst erwartet worden war, wo wir ja befürchtet haben, es gibt ein drittes Jahr möglicherweise mit negativem Wachstum. Die Stimmungsindikatoren haben gedreht, auch die Industrieproduktion war zuletzt wieder stärker. Also insofern gibt es da einen gewissen Hoffnungsschimmer, dass wir in diesem Jahr ein Wachstum hinlegen und dass das dann eben mit den fiskalischen Programmen im nächsten Jahr ausgebaut werden kann.
Sicherlich hilfreich ist auch, dass die Inflation in Deutschland jetzt doch wieder rückgängig gewesen ist, auf knapp 2% gefallen. Wie siehst du die Entwicklung? Ist das für dich ein nachhaltiger Trend, den wir jetzt gerade in der Inflation sehen? Oder ist es ein statistischer Ausreißer?
Nein, ich glaube schon, dass die Inflation in Europa deutlich zurückgekommen ist. Das liegt an den Energiepreisen, das liegt an dem relativ starken Euro. Also auch importierte Inflation ist hier kein Problem mehr. Und es liegt natürlich an den geldpolitischen Maßnahmen. Der Zins ist zwar mittlerweile wieder deutlicher zurückgekommen, war aber ja entsprechend höher und hat natürlich entsprechend auch die Kreditvergabe gebremst. Die Europäische Zentralbank ist der Ansicht, dass wir jetzt nahe dem neutralen Satz liegen mit 2%. Der Markt geht davon aus, wir auch, dass sie noch ein Unternehmen werden. Aber das ist natürlich dann wiederum abhängig von der amerikanischen Administration bzw. den Verhandlungen, die ja zurzeit laufen über Zölle und Handelsvereinbarungen mit den Vereinigten Staaten. von Amerika. Es wird auch gerade ein europäisch-chinesischer Gipfel in Peking abgehalten. Auch da gibt es durchaus, ja, sagen wir mal, nicht nur positive Stimmen. Der Gipfel ist deutlich kleiner geworden, als erwartet worden war. Und mit den Sanktionen für Russland trifft man eben auch die Volksrepublik bzw. deren Unternehmen, und das schmeckt den Chinesen nicht. Also es ist im Moment etwas kritisch an allen Fronten, und deswegen wird wahrscheinlich die Europäische Zentralbank warten, bis sich da der Nebel etwas geklärt hat. Und dann werden wir auch wirklich wissen, ob wir hier vernünftiges Wachstum in Deutschland und in Europa haben oder ob wir eben doch noch Befürchtungen hegen müssen, dass Zölle oder sonstige Handelsstreitigkeiten hier zu konjunkturellen Verlusten führen.
Du hast gerade schon USA und China angesprochen. Europäische Wirtschaft steht auch relativ stark unter Druck, auch technologisch betrachtet. Während die USA und China bei künstlicher Intelligenz und Digitalisierung voranschreiben, wird in der EU oft über eine Überregulierung wahrgenommen, etwa durch das neue KI-Gesetz. Jetzt müssen wir die Frage, gleichzeitig natürlich auch die drohenden Handelskonflikte durch die US-Zölle. Wie blickst du aktuell auf Europa? Wie kann Europa wirtschaftlich und technologisch wieder aufholen, ohne seine regulatorischen Grundwerte aufzugeben?
Ja, Europa arbeitet ja auch daran, Startups und Ideen, die aus den Universitäten kommen, wirklich auch in Produkten und Unternehmen in Europa zu halten. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger und grundsätzlich auch richtiger Ansatz, dieses zu versuchen. Wir sollten Mindeststandards schon beibehalten, wenngleich wir fragen müssen, ob wir nicht manchmal ein Stück weit überschießen, dass wir Dinge regulieren, die wir in der Weise noch gar nicht haben. Und natürlich ist diese Regulierung auch ein Punkt in den europäisch-amerikanischen Diskussionen, weil die USA dieses als nicht tarifäre Handelshemmnisse ansieht. Und deshalb, wir haben das ja spätestens in den Reden, muss man ja mittlerweile sagen, die J.D. Vance in Europa gehalten hat, gesehen, dass das eben ein sehr kritischer Punkt ist für die Amerikaner. Also es steht zu befürchten, dass allein auf der Grundlage oder deshalb die Zölle etwas höher ausfallen können. Wie gesagt, grundsätzlich bin ich schon dabei, wenngleich man immer gucken muss, ob man nicht überzieht, und wir sollten vor allen Dingen mehr auf uns selbst achten. Wir sollten den Binnenmarkt mehr ausbauen. Endlich, da hat die Europäische Union aus meiner Sicht viel zu wenig Fokus drauf. Da könnten wir ja Handel, der mit den USA ausfällt, ausgleichen. Wir könnten unsere Produktivität nach vorne schieben. Und wir sollten eben gucken, dass wir das, was an wirklich guten Entwicklungen aus den Universitäten kommt, dann auch in Produkte und Unternehmen in Europa umsetzen können.
Ja, ich lebe ja aber in Europa. Ne? Und von daher finde ich es aber so ein bisschen schwierig, wenn man sagt, wenn es aus meiner Sicht teilweise so ein bisschen auch schlecht geredet wird, ne? Wenn man sich so anguckt, dass wir jetzt natürlich auch wieder an den Kapitalmärkten zuletzt erstaunliche Entwicklungen gesehen haben, der Eurostoxx 50 sogar zulegen konnte. Es auch mal wieder heißt, naja, es könnten Investitionen aus den USA abgezogen werden Richtung Europa. Du hast es auch gerade auch in der Forschung schon mal ein bisschen angesprochen. Schätze ich mir mal die Frage. Ich würde sagen, Europa ist trotz der regulatorischen Vorgaben, die wir vorhin angesprochen haben, doch immer noch sehr attraktiv für internationale Investoren. Wo siehst du denn die größten Chancen und auch Risiken für uns?
Ja, Europa ist zweifellos ein sehr großer Markt, der aber noch sehr viel mehr könnte. Also wenn wir die Fesseln, die wir uns selbst zum Teil anlegen, indem wir doch immer noch sehr kleinteilig sind, sehr national bezogen, auch im Binnenmarkt, wenn wir diese Fesseln endlich lösen würden und würden einen echten Binnenmarkt schaffen würden, über diese nationalen Hürden ein Stück weit hinweggucken, dass nicht jedes Land sich seine Unternehmen halten muss in verschiedenen Branchen, dass wir grenzüberschreitende Fusionen zulassen, dass wir insgesamt den Handel in Europa erleichtern, indem wir Produktspezifikationen angleichen etc. pp. Das würde sicherlich immens helfen. Wir müssen weiter in Forschung und Entwicklung investieren. Hier kann sogar die Verteidigung ein Stück weit helfen, wenn sie denn Richtung künstliche Intelligenz, Drohnen, Kommunikation, Satelliten und so weiter und so fort geht. Also Forschung in Verteidigung in diesen Bereichen kann natürlich dann auch insgesamt der Wirtschaft helfen. Und insofern hat Europa alles, was es braucht. Es muss es nur konsequenter wirklich durchführen. Und das ist so etwas, wo man dann manchmal ärgerlich werden kann, weil man sich sagt, es liegt eigentlich auf dem Tisch, was gemacht werden müsste. Warum passiert es nicht? Warum sind wir immer wieder so kleinteilig und behindern uns hier gegenseitig, anstatt wo die Herausforderungen doch so groß sind und auch erkennbar sind von beiden Seiten, sowohl aus der asiatischen Welt mit China wie auch mit der derzeitigen amerikanischen Administration, ist es umso unverständlicher, warum wir hier nicht diese Fesseln lösen, sondern uns in Industriepolitik, in Etatismus versteifen und glauben, dass man die Unternehmen befürworten soll. Wir brauchen niedrigere Steuern und Abgaben, wir brauchen weniger Bürokratie. Ich will nicht sagen keine Bürokratie, wir brauchen einen wirklich funktionierenden Staat. Aber wir müssen diese Fesseln lösen, damit wir mehr Investitionen in Europa haben, auch in Hochtechnologie, die wir in der Grundlagenforschung, wie gesagt, wo wir da sehr gut sind, wo wir es einfach nur nicht schaffen, es in Unternehmen und Produkte zu übersetzen.
Ja, wir hatten jetzt gerade schon ein paar Mal das Thema USA kurz angesprochen. Wenn wir uns die US-Wirtschaft angucken, weiterhin ziemlich robust eigentlich. Einzelhandelsumsätze, Frühindikatoren und Arbeitsmarktdaten überraschend positiv. Auf der anderen Seite immer dieses Spielchen, Anführungszeichen, nehmen wir Strafzölle, keine Strafzölle, weil ich meine, auch wenn die Amerikaner Waren aus Europa aus hier mit Zöllen belegen, müssen das natürlich die amerikanischen Konsumenten, Verbraucher auch dementsprechend bezahlen. Und Donald Trump sorgt natürlich immer wieder mit seiner regelmäßigen Kritik an der Fed und möglicherweise auch an seinem, man weiß nicht so ganz genau, er sagt nein, aber angestrebten Personalwechsel für eine gewisse Unsicherheit. Er ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aber wie stabil schätzt du die US-Konjunktur aktuell wirklich ein und wie groß ist die Verunsicherheit aufgrund des politischen Risikos in den Märkten?
Ja, also ich glaube, diese Betrachtungen, Sebastian, sind relativ. Wir haben eine gewisse Erholung gesehen, da bin ich völlig bei dir, sowohl in harten, vor allen Dingen aber auch in weichen Indikatoren, also Stimmungsindikatoren, die quasi am Boden lagen mit dem Liberation Day Anfang April und sich seitdem etwas erholt haben, weil offensichtlich auch viele Unternehmen und Verbraucher in den Vereinigten Staaten glauben, dass Trump eben zurückzieht. Es gibt ja dieses geflügelte Wort an der Börse, Trump always chickens out, also Taco. Mal gucken, ob es denn jetzt so kommt, nach den Äußerungen vom Wochenende wäre ich da ausgesprochen vorsichtig, ob Trump wirklich wieder und die US-Administration, der amerikanische Präsident hier die Zölle nochmal verschiebt oder senkt. Wir werden sehen. Sie liegen eben die Stimmungsindikatoren und ähnliche volkswirtschaftliche Daten immer noch deutlich unter dem vierten Quartal des letzten Jahres. Also wir haben schon einen klaren Abschwung, wenngleich sich eine leichte Erholung in den letzten Wochen und Monaten abgezeichnet hat. Dazu muss man aber wiederum wissen, dass diese Zölle eben noch gar nicht so richtig wirken, weil sie ausgesetzt waren und immer noch sind bis zum 1. August. Insofern wird es sehr entscheidend sein, wie das mit diesen Zollmaßnahmen weitergeht. Wir haben gesehen, als die Zollfrage mit China eskalierte und wir über Zölle von deutlich über 100% gesprochen haben, dass in China Produktion runtergefahren worden ist, dass Schiffe nicht mehr die Häfen in China verlassen haben, nicht mehr in den USA angekommen sind und so weiter und so fort. Die Chinesen haben eine etwas längere Frist, weil man sich ja später in Genf geeinigt hat, bis so knapp Mitte August wird man da eine Lösung endgültiger Art, also man wird eine Lösung finden müssen. Und dann werden wir sehen, wie robust die amerikanische Konjunktur ist. Ich befürchte, dass mit den Zöllen eben nicht nur das nicht-amerikanische Ausland betroffen ist, sondern natürlich auch die Vereinigten Staaten selbst und dass die Konjunktur durchaus jetzt im dritten Quartal, wenn sie denn dann wirklich kommen zum 1.8., dass die Konjunktur auch in den Vereinigten Staaten beschädigt werden kann, dass die Arbeitslosigkeit etwas höher wird, dass die Preise nochmal steigen und dass die Fed damit in einer ganz schwierigen Situation ist, nämlich mit höherer Arbeitslosigkeit, mit schwächerem Wachstum, gleichzeitig aber höheren Preisen. Und dass der Druck deshalb auf Jerome Powell weiterhin hoch bleiben wird. ob Trump überhaupt die Möglichkeit hat, ihn als Chairman der Notenbank abzulösen, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das ist ein schwieriger juristischer Prozess, der möglicherweise am Ende dann vom Supreme Court entschieden werden muss. So viel Zeit ist aber am Ende ja gar nicht mehr, weil im Mai ja ohnehin Schluss ist für Jerome Powell. Und man muss auch sagen, er ist ja nicht nur Chair der Fed, und er ist auch im FOMC Rat der Chair und dort ordentliches Mitglied, und das bleibt der in jedem Falle bis 2028. Also mit einem Wechsel an der Spitze der Fed ist noch nicht eine andere Geldpolitik ausgemacht, und man wird sehen, wer denn dann Nachfolger wird und vor allen Dingen, wie sich der Geldpolitische Rat Amerikas dann ausrichtet, wen sie zu ihrem Vorsitzenden wählen und wie die Geldpolitik von da aus dann gemacht wird.
Ja, lass uns mal zu guter Letzt mal Richtung Rohstoffmärkte gucken, Volatilitäten, Marktpsychologie. Wir haben gesehen oder gehört, dass die OPEC Plus die Fördermenge erhöht hat. Gold profitiert von geopolitischen Spannungen und Platin hält ebenfalls einen Preissprung durch Angebotsengpässe. Du als großer Portfolio-Allokationsspezialist, welche Rolle spielt die Portfolioallokation momentan bei der aktuellen Rohstoffpreisentwicklung? Ist es mehr so Absicherung, Spekulation oder beides?
Ja, ich glaube schon, dass ein gutes Teil Absicherung mit dabei ist. Wir haben ja gesehen, dass, was sehr selten passiert, nämlich dass amerikanische börsennotierte Werte im Kurs verlieren und gleichzeitig der Dollar schwach wird. Das passiert ausgesprochen selten. Und insofern ist nicht mehr der Dollar im Moment der sichere Hafen, sondern es ist Gold, sodass viele Hedgefonds etc. Gold kaufen zur Absicherung. Aber auch Privatinvestoren, es sind vor allen Dingen die Notenbanken weiterhin, die im Markt aktiv sind. Und deswegen glaube ich, dass ein wenig Gold im Portfolio gut zu Gesicht steht bei diesen unsicheren Zeiten, die wir haben. Wir haben aber auch in den letzten Wochen, und du hast es angesprochen, dass gerade Silber, Platin, Platinum deutlich aufgeholt haben. Hier war der Unterschied zu Gold einfach zu groß geworden. Und dann gab es nur zwei Antworten. Entweder mussten die genannten Metalle nachlegen oder Gold musste runterkommen. Da Gold eben mit den Notenbanken einen kontinuierlichen Käufer hat, ist das nicht der Fall. Also sind die anderen Metalle gestiegen, die auch deutlich industrienäher sind. Das muss man ja auch sagen. Also sollte die Konjunktur Richtung 2026 besser laufen, dann werden sicherlich Silber gerade für Solarpanels etc., dann wird Platin und Palladium für Autos weiterhin gefragt sein. Und insofern kann man diese Aufholung dort erklären. Der Ölpreis, ja, der US-Präsident hat sich gewünscht in Saudi-Arabien, dass man die Förderquoten anhebt, damit der Ölpreis sinkt, weil das natürlich ein wichtiges Inflationsthema ist und weil er ja versprochen hat, die Inflation in den USA zu senken. Jetzt ist der Dollar, der Schwache plus die Zölle nicht wirklich ein, oder beides sind keine Mittel, um die Inflation in den Vereinigten Staaten zu senken, sondern genau das Gegenteil. Also braucht er schon einen preiswerteren Ölpreis. Das passt natürlich eigentlich nicht zu Drill Baby Drill, weil mit Preisen, die irgendwo bei 60 liegen, neue Förderquoten, auch Schieferförderquoten in den USA kaum noch rentabel sind. Also diese Projekte wahrscheinlich nicht angegangen werden. Und insofern, ja, erleben wir im Moment, dass die OPEC Plus eher zulegt in der Förderung, dass der Ölpreis relativ schwach ist. Aber mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Es sind ja auch entsprechende Zölle gegenüber Staaten angedroht, die russisches Öl in Zukunft weiterhin kaufen. Ich glaube, die Frist sind 50 Tage hier. Dann sollen diese Länder mit 100% Zöllen belegt werden, wenn sie weiterhin russisches Öl kaufen. Und insofern könnte es ja sein, dass da nochmal Öl vom Markt genommen wird und der Ölpreis dann ein bisschen höher tendiert. Aber wie gesagt, auch das ist Zukunftsmusik. Wir wissen nicht, ob es so kommen wird, und wir wissen natürlich auch nicht, wie die US-Administration am Ende des Tages entscheiden
wird. Ja, lieber Uli, vielen Dank für dein heutiges Update. Ich glaube, man kann sagen, wir haben gut was erfahren über eine mögliche Reformation der Schuldenbremse, was das für die deutsche Wirtschaft bedeutet, auch was kurzfristig aktuell in der deutschen Wirtschaft passiert. Die Verunsicherung oder die Unsicherheit in den USA bleibt halt weiterhin doch immer noch vorhanden, relativ hoch. Und die Rohstoffmärkte bleiben auch in Bewegung. Vielen lieben Dank für heute. Bis bald.
Sehr gerne, Sebastian.